Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Eine wunderschöne Tageszeit, würde ich jetzt sagen, wäre das hier eine Ausgabe der Nana One Contime, dem wunderbaren Podcast über Anime- und Manga-Conventions in Deutschland, den wir ebenfalls bei Nana One anbieten. Findet ihr genau wie diesen Podcast hier bei Spotify oder Apple Podcasts. Sage ich jetzt aber nicht, weil das ja gar kein Contime-Podcast ist. Deswegen sage ich Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Nana One Retro Podcasts zur Frühlingsseason 2001, in dem wir Anime aus der Frühlingsseason 2001 anschauen. Was wir uns aber heute auch anschauen, ist Gabbys Reimkunst, denn er wird euch jetzt ein Gedicht aufsagen.
Ich war gerade sehr verwirrt, denn das, was ich da gerade hört, war endlos an Moderation, die für meinen jetzigen Zustand einfach nur für gedanklichen Stuhlgang sorgt.
Ja. Also Gabby war am letzten Wochenende mit Blackie ein bisschen in den Bergen wandern und dann haben sie so ein paar Pilze gefunden und haben sich gedacht, ey, die sehen lecker aus, probieren wir doch mal. Und ja, seitdem ist er so, also da müsst ihr jetzt mit klarkommen für den Lauf der Sendung. Ich denke trotzdem, dass diese Pilze Gabbys Bewusstsein, was Anime angeht, erweitern werden und dass er uns ganz ungewohnte, unerwartete Perspektiven auf die heutigen Anime dargeben wird.
Um nochmal einen Disclaimer zu geben an dieser Stelle, ne, dieser Podcast wird am 1. April aufgenommen, am 1. April 2024. Genau. Tut mir leid für alles, was ich jetzt im Laufe des Podcasts sagen werde. Ich distanziere mich auch von all dem. Ich hoffe, Blackie hört sich das vorher nochmal an und sagt dann, das und das müssen wir nochmal rausschneiden dann, sonst kann man das nicht veröffentlichen. Aber die Pilze haben sich zu Morioro verwandelt und dann musste ich sie rauchen.
Ja, so war das nämlich. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zum Nana One Stoner Podcast, Bruder.
Ja, Mann, Digga.
Ja, ja, aber schön ein Durchspliffen mit den Friends, ne?
Ja, Mann, das Blech,
ja, voll crazy. Yeah. Alter, ich versuch grad meinen Zehennagel zu rauchen.
Ich versuch grad meinen ganzen Zeh zu rauchen.
Ich versuch gerade meine Wohnung zu rauchen. Was meint das? Ja! Ja, so, Mann. Sind übrigens Kiffer laut.
Ja, tatsächlich ist es für mich gerade einfacher, so zu reden, als so zu reden, wie ich jetzt gerade rede. Also von daher sollte ich vielleicht wirklich den ganzen Stream einfach so machen.
Ja, und
Leute,
dann wird das auch ein bisschen chilliger, Bro, ja.
Habt ihr mal drüber nachgedacht, wie Klaas zerschellt, ist schon eine asoziale Welt.
Richtig. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, nachdem das Thema Anime mittlerweile auch so ein bisschen in die Jahre kommt. Ich meine, Anime war jetzt eine ganze Zeit lang mal bei den jungen Leuten in, ne? Also es gab sehr viele junge Anime-Fans, die da eingestiegen sind, die jetzt auch zum ersten Mal zu Cons wie der Dokumi gegangen sind oder so, hauptsächlich über Jujutsu Kaisen und Demon Slayer. Aber die werden halt auch älter. Und Nana One ist ja eigentlich ein Portal schon immer am Puls der Zeit gewesen. Und da ab heute, 1.4.2024, in Deutschland Cannabis legalisiert ist, haben wir uns gedacht, stellen wir den Podcast um auf ein Thema, das die Jugend wirklich bewegt, und machen den offiziellen Nana One Kiffer Podcast.
Yep.
Und, April! Und was? Ihr habt es geglaubt.
Was? Nee, ich mache jetzt mein Review hier. Also, hallo Leute, ich bin Gabby. Gabby 420. Gabby Money 420. So.
Gabby für 20.
Ich review für euch heute. Das hier, das ist vom Studio Stones, ist das Hyper-Ass-Fuck 420 Dope. Und das werde ich heute mal für euch reinrauchen. Warte mal, scheiße, ich kann ja auch einfach hier mal die Sounds machen. Nee, ich nehme jetzt kein Feuerzeug in die Hand, sonst brennt meine Wohnung. Oder? Oder?
Goddammit, Gabby. Goddammit, Gabby.
Ich gebe eine 9,5 von 10, das drückt schon ganz schön weg. Endo, was ist deine Bewertung?
Also ich muss davon sagen, den Anfang fand ich ganz gut, das Ende fand ich nicht so gut, weil ich habe mir vorgestellt, es gibt da so eine Light Novel, die relativ beliebt ist, die jetzt auch einen sehr beliebten Anime bekommen hat. Und ich wäre jemand, der damit beauftragt wäre, einen Manga zu dieser Light Novel zu zeichnen. Und dann verdiene ich damit ja auch so einiges, ne? Es ist ja, wie gesagt, eine sehr beliebte Light Novel. Dann kommt allerdings der Staat und sagt, hey, von deinem Gewinn musst du was abdrücken. Und dann sage ich einfach, nee, mach ich nicht. Und
weil
das war die Fantasie, die ich dann hatte, genau. Ja, sowas ähnliches ist nämlich der Neko Kurage passiert. Das ist die Manga-Zeichnerin zur Manga-Adaption von Tagebücher der Apothekerin. Und die wurde tatsächlich von der Stadt Fukuoka wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Ist sogar einiges, also über 300.000 US-Dollar werden da genannt als Betrag. Also Yen, 47 Millionen Yen, was so 310.000 US-Dollar wären, die sie zwischen 2019 und 2021 veruntreut hat. Laut ihrer eigenen Aussage lag das tatsächlich daran, dass sie nicht so recht Bescheid wusste, na, also dass das einfach Versäumnisse auf ihrer Seite waren, dass sie einfach nicht so tief im Thema Steuern drin waren. Kann man jetzt nicht wissen, ob es jetzt tatsächlich so war oder nicht, ist ja auch im Endeffekt so, ja, ich will nicht sagen, es ist egal, aber ja, ist ja auch nicht so wichtig, kann einem schon mal passieren. Ich meine, Steuern sind fucking kompliziert, sowohl in Japan als auch hier. Ja, hat natürlich keine Auswirkungen auf den Manga, hat keine Auswirkungen auf das Franchise, ist nur ein kleiner Funfact am Rande, aber wir haben jetzt über die Osterfeier.
Ich habe heute auf Twitter den Kommentar dazu gelesen. Ja, vielen Dank, dass du zumindest keine Minderjährigen sexuell belästigt hast. So.
Ja. Das passiert ja mit einigen Mangaka in letzter Zeit, ja. Von daher, ja. Ja, kann man wahrscheinlich froh sein. Naja, gut, also Steuerhinterziehung, also ich will jetzt hier die Debatte nicht aufmachen, ist Steuerhinterziehung ein Kavaliersdelikt, aber es gäbe schlimmere Verbrechen, denen man sich schuldig machen könnte, aus moralischer Sicht. Sagen wir es mal so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da alles, aber laut dem Tweet wurde, glaube ich, dann auch alles zurückgezahlt letzten Endes an Versäumnissen und sie ist jetzt beglichen und alles ist gut und alle sind happy und das Geld kommt beim Fiskus an und alle können sich freuen und alles ist gut.
Jo.
Wo auch alles gut war, war im Jahr 2001.
Ja, da war die Zeit noch besser.
Genau. Da ist gerade der Schuh des Manitou ins Kino gekommen.
Oh ja, da waren Realfilme und Anime noch gut.
Genau. Deswegen. Und wenn wir denken uns, vielleicht finden wir heute unter den Anime, die wir schauen, auch einen, der so gut ist wie der Schuh des Manitou. Deswegen sag doch mal, in was schauen wir denn jetzt als erstes rein?
Wir schauen als erstes Kido Tenchi Angelic Layer oder auch einfach nur Angelic Layer im deutschen Titel. Das Ganze ist nämlich ursprünglich lizenziert worden von ADV Films, wofür wir jetzt keinen Jingle haben, weil ist kein existierender Publisher. Wenn ihr euch das legal besorgen wollt, die deutsche DVD-Gesamtausgabe gibt es noch sehr, sehr teuer gebraucht im Internet zu finden. Also muss man sich dann überlegen, ob man eine hohe dreistellige Summe dafür ausgeben möchte. Das Ganze ist eine Manga-Option vom Studio Bones, die hatten wir im Winter 2024 mit Metallic Rouge und zuletzt im Retro-Season-Podcast im Frühling 2008 mit Soul Eater. Der Manga ist von Clamp, X, Cardcaptor Sakura, X und X. Der Manga lief von 1999 bis 2001 in 5 Bänden, spielt wie üblich im Clamp-Universum wie die meisten anderen Clamp-Titel. Hier zum Beispiel mit direkten Bezügen zu Chobits und zu Tsubasa Chronicle. Manga ist hierzulande vollständig bei Carlsen erschienen, aber nicht mehr erhältlich. Also da müsst ihr auf irgendwelche Cons gehen und hoffen, dass in irgendeinem Bring and Buy der Manga dabei ist oder das Ding auf eBay zu finden ist, wenn ihr den mal legal lesen möchtet. Regisseur ist Nishi Kiyori Hiroshi. Regisseur von Index, der... Oh Gott.
Und Trinity 7.
Und Asumanga Daio, das sehr wirklich witzig ist. Aber, tja. Ich habe letztens im Revote wurde geschrieben, so, der ist anscheinend immer über die Jahre immer unkreativer und langweiliger geworden. Würde ich auch so sagen. Ich habe letztens mal so ein paar Index Staffel 1 Folgen reingeguckt, mal wieder. Die Regie war irgendwie viel besser als bei Index Staffel 2 und das hat wiederum bessere Regie als Index Staffel 3.
Ja, also würde ich zustimmen. Also ich finde, Index Staffel 1 hat eigentlich insgesamt ganz nice Regie.
Ja, das
also
sind eigentlich echt
schlecht
coole Sachen drin. Und
ja.
Aber danach hat er irgendwie, keine Ahnung, es hat sich ein paar Mal auf den Kopf geschlagen, ist die ganze Kreativität rausgeplumpst oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Drehbuch ist von Okochi Ichiro, der Autor von Code Geass, von Cavalry of the Iron Fortress und Princess Principal. Und der Soundtrack ist von Tanaka Kohei, der hat die Soundtracks zu Gunbuster 1 und 2 und Hyoka gemacht, also die nicht klassischen Stellen von Hyoka. Hierzulande ist das Ding 2005 damals bei ADV Films auf DVD erschienen, sonst gibt's keine weiteren Reprints oder irgendwie sowas oder Neuveröffentlichungen zu dem Ding. So, wir gehen mal rein, auf geht's!
Tanz mit mir den Teufelstanz!
Leute, ich möchte unbedingt einen Angelic Layer kaufen. Endo, wo finde ich dieses tolle Spielzeug, das mir dieser Anime ja gerade so wunderbar empfohlen hat?
Na, willst du nicht lieber ein paar Yu-Gi-Oh! Karten kaufen?
Nein, ich möchte einen Angelic Layer, weil ich dazu gerade den Werbeanime gesehen habe.
Das ist voll das coole Spiel. Kauf dir doch einen Duel Master.
Ich habe gerade den Werbeanime zu Angelic Layer gesehen.
Kauf dir einen Transformer. Es gibt keinen Angelic Layer, Mann!
Was?
Man soll nicht immer alles, was man in Anime sieht, für bare Münze nehmen. Das existiert nicht.
Aber
weg mit deinen Spinnereien.
Aber ich kann doch Yu-Gi-Oh! Und Pokémans kann ich auch alles kaufen.
Es gibt keine Angelic Layer. Und jetzt ab ins Bett, du kriegst und heute kein Abendessen.
Frame Arms Girls kann ich auch kaufen. Und Buso Shinki Moon Angel.
Ja, und wo kann ich mir bitte die Genetically Engineered Cat Girls aus Nekopara kaufen? Hä?
Wo ja? kann man das kaufen?
Oh Gott, oh Gott. Ja, Gabby war auf einem Alligator-Konzert und ist jetzt schwer infiziert. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal lieber schnell in die Story-Beschreibung für Angelic Layer rein. Die gute Misaki ist 12 Jahre alt und ist gerade eben zu ihrer Tante ins große Tokio gezogen. Und dort läuft sie eines Tages so durch den Bahnhof bei ihrer Ankunft und sieht dann einen gigantischen Bildschirm, auf dem sie einen Kampf sieht, der sie sofort fesselt zwischen zwei puppenartigen Wesen, die sich da gegenseitig ein bisschen dort Fressbrett polieren. Und ja, in einem nahegelegenen Spielzeugladen erhält sie dann noch sofort die Info, das sind Angelic Layer, kleine, Roboter, die man sich kaufen und selber designen kann, so ein bisschen wie so ein Character Creator in einem RPG und dann in Kämpfen gegeneinander antreten lassen kann. Und da trifft sie auch auf einen merkwürdigen Typen namens Ichan, der sie total von dem Spiel überzeugen möchte und tatsächlich schafft er auch, dass sie all ihr Taschengeld für diese Angelic Layers ausgibt und zu Hause ein Angelic Layer designt und sich damit ins Angelic Layer Business begibt, das aus mehr zu bestehen scheint, als es zunächst den Anschein hat. Also so ziemlich, das ist der Inhalt der ersten Folge. Wir haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zum eigentlichen Plot erfahren, aber zumindest das ist jetzt gerade hier passiert.
Yes.
Gabby.
Puh.
Also was halt total lustig ist, das können wir vielleicht erstmal benennen, und zwar die erste Folge ist, ihr werdet das ja aus der Plotbeschreibung hervor schon erkannt haben, entspricht halt wirklich ziemlich krass so einem Spielzeug-Promotion-Anime, ne? Also absolut. Sowas wie Yu-Gi-Oh! Oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es da gibt, Duel Masters oder sonst was, wo dann halt in der ersten Folge irgend so ein Real-Life-Spielzeug eingeführt wird, das auch im Anime ein Spielzeug ist und alle im Anime spielen damit und finden das
es
total geil.
Es hat sich ohne Scheiß halt komplett angeführt, so wie die erste Folge von einem Buso Shinki und einem Frame Arms Girl. Weil es auch genauso dieses Ding ist, diese Puppen, die dann gegeneinander Proxy-Battles machen. Und das hat sich einfach genauso angefühlt, so, obwohl es deutlich älter ist.
So, der Witz an der Sache ist, ich habe nur eine kurze Recherche gemacht, aber diese Angelic Layers scheint es nicht als Spielzeug zu geben. Oder zumindest nicht als groß angelegte Marketing, also als groß angelegte Spielzeuggeschichte. Also wird sicherlich mal ein bisschen Merchandise zu dem Anime gegeben haben und dann bestimmt auch diese Dinger. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre der Anime jetzt das Promotion-Tool für eine große, lange existierende Spielzeugreihe gewesen, so wie das bei Beyblade der Fall ist oder sowas. Deswegen, also wilde Geschichte auf jeden Fall. Ich habe eine Theorie, wie das entstanden sein könnte. Und zwar, das Ding ist, in diesem Anime, ich habe mich auch so ein bisschen durch einen Wikipedia-Artikel geskippt, und es scheint wohl so zu sein, dass dieser Anime im selben Universum wie Chobits spielt und wohl auch thematisch
gesagt,
in eine sehr
Klemm-Klemm-Universum, genau. Also alles aus dem Klemm.
Und es geht ja, aber es bezieht sich wohl ganz eindeutig auch auf Chobits. Und ja. Chobits hat ja nun mal auch letztendlich so ein bisschen ja, das Verhältnis vom Menschen zur Maschine ergründet und
was,
so ein bisschen
wenn
zu diesen,
Roboter Gefühl hätten.
Ja, zu diesen realistischen Robotern und wie Menschen mit diesen super realistischen Robotern zusammenleben können und so weiter und so fort. Und da ging es ja dann ganz stark um das Thema Beziehungen und was braucht eine Beziehung überhaupt, um eine Beziehung zu sein und so weiter und so fort und in was darf oder kann man sich überhaupt verlieben und so weiter und so fort. Wo ist der Trennpunkt zwischen Mensch und Roboter und so. Eigentlich ganz nice, ich mag Jobbits eigentlich ganz gerne. Anyway, auf jeden Fall, das hier spielt offensichtlich exakt im selben Universum und ich denke, das und da steht, darum wird's auch in diesem Anime später gehen. Also wahrscheinlich um sowas wie, haben die Angelic Layers Gefühle? Empfinden die Angelic Layers echte Schmerzen, wenn sie kämpfen? Ist das moralisch vertretbar, sie gegeneinander kämpfen zu lassen? Was, wenn ein Nein. Angelic Layer nicht kämpfen will? Und so weiter. Also ich denke mal, das sind so die Fragen, um die es dann später gehen wird. Und daher auch das Thema. Warum sie da jetzt wirklich so einen Aufbau gewählt haben, wie bei so einem Promotion-Anime? Gute Frage. Ich kann mir ehrlich gesagt, wobei es ist 2001, ne? Also ich hätte ja gesagt, dass es vielleicht so ein bisschen referenziell ist, so nach dem Motto, Clamps sind ja selber sehr große Otakus und die haben ja wahrscheinlich selber schon immer sehr viel Anime geguckt und Manga gelesen und dass es vielleicht irgendwann einfach so viel Promotion-Zeug gab, dass sie das beeinflusst hat und dass sie dann auch so eine Geschichte geschrieben haben. Aber 2001 kam, glaube ich, das meiste von dem großen Promotion-Zeug noch, oder? Oder gab es damals auch schon so viele Spielzeug-
Das ist eigentlich, ja, ich würde sagen, das ist gerade so die Hochphase von dem ganzen Zeug. Also, ja. Also Pokémon war riesengroß, Digimon war riesengroß, Yu-Gi-Oh! Auch schon oder fast. Doch, Yu-Gi-Oh! Auch schon. Und Beyblade natürlich, wenn wir in den richtigen Spielzeugbereich reingehen. Also ja, voll gerade die Phase, wo das riesig war.
Weil ich wundere mich halt, warum nimmt man denn so einen Aufbau, der so offensichtlich total, ja, für durchkommerzialisierte Anime ist, die eher einem Promotion als einem Kunstgedanken folgt.
Vor allem gab es ja vorher schon Manga, ne? Also der ja, inhaltlich und, ja dann auch
und
so
packt
ist.
Das auf seinen Manga, der ja eigentlich ein Manga für sich sein will ja. Und eine Geschichte erzählen möchte.
Weil das vielleicht einfach damals noch nicht so gewirkt hat irgendwie, also so wie es jetzt auf uns wirkt, so dass das einfach so weird wirkt, weil wir damit ausschließlich Promotion verbinden. Und damals war es vielleicht einfach der Gedanke bei Clamps so, hey, wäre doch cool, jetzt jetzt den Anime mal so aufzubauen, wie die ganzen Promotion-Anime halt aufgebaut sind.
Ja, oder dass sie sich das einfach
als Lore so ein Beyblade
ausgedacht
so.
Haben und sich
so.
Dachten, das ist legitim eine coole Lore. So.
Für uns wirkt das ja jetzt auch noch vor allem noch so, weil wir eben genau in diesem Setting mit Buso Shinki und Frame Arms Girl eben schon Titel hatten, die auch genau diesen Aufbau haben, wo es um Proxy Battles mit kleinen Puppen geht, die irgendwie lebendig sind anscheinend.
Tja, keine Ahnung, vielleicht haben die auch irgendwie Pokémon gesehen und dachten sich, boah, das ist geiler Shit, was wäre, wenn Pokémons Menschen wären? Und ja, das war dann vielleicht, was dafür gesorgt haben. Und Kino Konasu hat sich 2004 dann gedacht, was, wenn Pokémon historische Persönlichkeiten wären? Ja, also auf jeden Fall, nee, ich verstehe, glaube ich, schon so ein bisschen so den Gedankengang hinter dem Setting. So, hey, wir zeigen so eine durchtechnologisierte Gesellschaft, in denen es halt diese Arten von Roboter und diese Arten von AIs gibt, die dann eben zu sehr menschenähnlichen Handlungen und Gefühlen fähig sind. Und das eine Mal hatten wir bei Chobits eben diese Computer und jetzt haben wir diese Kampfmötchen oder so. Ja, keine Ahnung, also ich muss nur sagen, es wirkte trotzdem in der ersten Folge alles sehr platt. Also, ich glaube, warum es auch wie ein Promotion-Anime wirkte, ist, dass es so nicht so sonderlich tief in die Lore um diese Wesen reingedeift ist, sondern dass es sich von Anfang an ja wirklich wie angefühlt hat, als wolle es dieses Spielzeug, was das Mädchen da benutzt, promoten. Ja. Also, es ist relativ wenig in die Lore reingegangen, es hat relativ wenig Geheimnisse aufgebaut oder so. Also, bei Chobits hattest du ja, meine ich, von Anfang an so ein bisschen mehr drumherum gestrickt um diese Computer.
Also, ganz kurz dazu vielleicht, ich meine gelesen zu haben bei Wikipedia, dass der Manga tatsächlich auch von vorn bis hinten wie so ein Spielzeugbewerbungsding anführt und so. Und der Anime durch den Drehbuchautor Okuchi Ichiro, Autor von Code Geass und so, sich ein bisschen mehr in die psychologische Richtung entwickelt hat.
Das wäre ja noch wilder.
Also mehr in so die Richtung, wahrscheinlich, was wenn Roboter, Puppen, Proxy-Battle-Viecher das Gefühl hätten.
Aber das wäre ja noch wilder, wenn Clamp sich quasi bei ihrem Manga gedacht haben, komm, wir zeichnen jetzt mal ein Promo-Manga, ja, ohne was zu promoten. Also ganz mysteriöses Ding. Wer weiß, weird, vielleicht war da
aber
auch.
Aber es war alles sehr weird an dem Ding, muss ich sagen. Also auch so, ja, der Humor war halt wieder so, das hat mich letzte Woche ja schon so ein bisschen verwirrt. So die 2001er Sachen, die waren alle ein bisschen weird irgendwie. Und ja, heute geht's anscheinend weiter mit dem Ding.
Ja. Also, keine Ahnung, es, wie gesagt, das hat sich inhaltlich halt wahnsinnig platt angefühlt, also du hattest hier wirklich keine Lore, du hattest keinen Deep Dive, du hattest keine Konflikte, die aufgeworfen wurden oder so, du hattest wirklich nur dieses Mädchen sieht Robotermädchen, Mädchen findet cool, Mädchen kauft sich so ein Robotermädchen, Ende der Folge. Also viel mehr Inhalt hattest du ja halt nicht, was halt nochmal mehr den Eindruck erweckt hat, dass man hier nicht wirklich eine Geschichte erzählen möchte. Wenn Word ist, dass man das eigentlich tun wollte und es in den späteren Folgen psychologischer werden könnte, dann kann ich mir das vorstellen. Ich denke, das Setting von Chobits hat sich trotzdem besser dafür angeboten als das Setting hier. Aber die erste Folge strahlt das so gar nicht aus. Also die von der ersten Folge ausgehend stelle ich mir so einen typischen RTL2-Nachmittags-Anime vor. Was ich mir auch vorstellen könnte, warum das Ding in Deutschland einigermaßen beliebt war. Vielleicht, weil man damals auch nicht so den Vergleich hatte, man nicht so viele ähnliche Anime kannte.
Ja,
ich meine, wenn die Anime, die du kennst, Digimon, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon sind, dann reiht sich das hier als solider Durchschnitt ein, würde ich sagen.
Ja, also, boah, keine Ahnung, also, ist auch noch gar nicht so bekannt. Also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich erfolgreich war in Deutschland. Also, sowohl
ja,
der Manga als auch der Anime.
Es scheint ja zumindest eine Synchro bekommen zu haben.
Naja, das muss ja nichts heißen, kann ja trotzdem kacke gelaufen sein.
Auf die Synchro will ich nochmal einmal eingehen.
Oh ja.
Und zwar stammt die von der Synchronfirma Deutsche Synchronfilmgesellschaft MbH und Co. Karl-Heinz Brunnemann Produktions KG aus Berlin. Was haben die denn sonst noch so gemacht? Also die Deutsche Synchron- und Medienproduktions GmbH Karl-Heinz Brüggemann aus Brunnemann Produktions KG aus Berlin hat bestimmt auch schon mal an Anime. Oh Gott, die haben eine ganze Menge gemacht.
Warte mal, ich guck auch mal mit.
Die haben sehr viel Live-Action-Content auf jeden Fall gemacht. Die haben die Kung-Fu-Panda-Serie synchronisiert auf jeden Fall.
Geil. Die gibt's sogar irgendwie noch, ne?
Ja, scheint so. Die haben Witch synchronisiert, 2023. Aber das ist ja kein Anime. Tabaluga haben die irgendwie synchronisiert. Aber hier stehen sehr wenige Anime in der Liste erstmal. Ehrlich gesagt, beim einmal durchscrollen habe ich gar keinen gefunden. Aber der Dialogregisseur ist auf jeden Fall ein bisschen erfahrener. Der hat nämlich zum Beispiel die alte Kino's Journey-Serie oder Elfenlied gemacht. Also scheint mit ADV-Films häufiger zusammengearbeitet zu
doch
haben.
Doch, oh, die haben die erste Evangelion-Synchro gemacht von 2004.
Nee.
Doch, steht hier.
Die stand doch. Hä?
Von der Serie.
Ach, das ist die deutsche Synchron? LOL.
Ach so.
Nein, okay, das ist die deutsche Synchron. Okay. Also den Namen Deutsche Synchron kenne ich, aber nicht Deutsche Synchron und Medienproduktions Karl-Heinz
Brüggemann. Ja, die haben auch SpongeBob Schwammkopf gemacht.
Ja, dann ist das ein pretty biggest Studio eigentlich.
Full Metal Panic, also Manga Daio, also finde ich das, jetzt finde ich aber doch so einige.
Elfenlied.
Kino's Journey.
Haben die auch gemacht.
So einige.
Nein, okay, lol. Okay, ich dachte.
Aber Elfenlied hat auch keine gute Synchro, da muss man auch sagen.
Doch,
also war zu der Zeit auch kein
doch,
gutes.
Doch, Elfenlied hat doch voll die gute Synchro.
Oh,
ich finde die hammerstabil.
Oder?
Ich finde.
Müssen vielleicht nochmal reinhören, aber.
Ja, also ich finde sowieso, also ich finde auch die erste Eva-Synchro super. Nein, also deutsche Synchron, den Namen kenne ich, halt nur nicht diesen Egil-Landen-Namen. Nee, dann ist das so ziemlich eins der, glaube ich, größten und traditionsreichsten Synchronstudios überhaupt in Deutschland. Weswegen die ja auch die ganzen Hollywood-Filme und AAA-Serien und so synchronisieren. Und die haben auch, was Anime angeht, eigentlich auch immer ziemlich stabile Synchros gemacht. Krass, okay. Ja, Karl-Heinz, da hast du was ganz schön Nices aufgebaut.
Ja.
Du hattest hier auf jeden Fall auch denselben Synchronregisseur wie bei Elfenlied und so weiter und so fort. Und ich würde sagen,
Anime
Man, es ist von
der eine Weep im Studio.
Genau, und ich finde, es ist von der Qualität halt auch wirklich so eine überdurchschnittliche 2000er-Synchro, aber trotzdem noch eine 2000er-Synchro. Also du hast ganz okayes Schauspiel, du hast teilweise aber auch so merkwürdig steifes Schauspiel. Wie gesagt, es gab Szenen, das hat sich so ein bisschen angehört, als würden da zwei Stasi-Agenten miteinander reden, die sich beide gegenseitig unter Verdacht haben. Du hast natürlich wunderbar falsch ausgesprochene japanische Namen und so weiter,
oh ja,
aber es geht insgesamt in Ordnung. Also
und ich meine irgendwie gehört zu haben an einer Stelle, dass Onkel Onisan gesagt wurde. Oder Onkel Nisan oder irgendwie sowas.
Irgendwie so, ja. Das ist genau wie Shinji kennen. Ja, in der Evangelion-Synchro.
Shinji kennen.
Oder am Anfang hattest du eine sehr lustige Stelle, da war eine Bahnhofsansage und da wurde die deutsche Ansage über die japanische rübergedubbt. Also du konntest im Hintergrund leise noch die japanische Ansage hören. Aber trotzdem noch durchaus charmant und steht irgendwie so auch für die Anime-Dubs dieser Ära, die ja auch einen so ganz gewissen Vibe und so ein ganz gewisses Feeling mit sich bringen. Ja. Ich mochte den Dub tatsächlich. Gut. Sollen wir zu den Zahlen kommen?
Yes.
Wer macht überhaupt die Zahlen? Ich mach die Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,26 bei 28.919 Bewertungen. Stand es hier der 29.03.2024. Unsere Community gibt eine 5,10 bei ein bisschen weniger Bewertungen, und zwar 10, um genau zu sein. Was gibt denn Gabby?
Oh, ich gebe eine 3 von 10. Also für mich war das halt einfach echt wie so ein Standard-Proxy-Battle-Anime, der ganz, ganz weirden 2001er-Humor hatte und mich sonst jetzt nicht gerade besonders unterhalten konnte, weil es halt einfach echt keine interessante Prämisse ist. Endo.
Ja, ich kann mich anschließen. Ich gebe auch eine 3 von 10. Es war nicht total schlecht. Es war ganz nett inszeniert. Aber es war, und wenn ich jetzt 8 wäre oder so und den auf RTL 2 sehen würde, dann finde ich das wahrscheinlich sogar ganz stabil. Aber es täuscht halt nicht darüber hinweg, dass die erste Folge wirklich basicster Promotion-Anime-Shit war, auch ohne, dass es was zu promoten hatte. Deswegen glaube ich nicht, dass ich davon mal mehr brauche.
So sieht's aus. Dann kommen wir zum zweiten Anime für heute, und zwar ist das Maho Senshi Lui im internationalen Titel Rune Soldier. Lizenziert von ehemals OVA-Films, die gibt's ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Restbestände der DVD-Gesamtausgabe könnt ihr noch bei Nippon Art erstehen, zu einem angemessenen Preis. Oder erstmal so, wenn man das neutral betrachtet, angemessenen Preis. Eine Light Novel-Adaption vom Studio JC Staff, die hatten wir im Sommer 23 zuletzt mit Reign of the Seven Spellblades. Und im Retro-Season-Podcast zuletzt im Frühling 95 mit Tokyo Revelation. Und die werden wir noch dieses Jahr ganz, ganz oft haben, denn die haben dieses Jahr, ich glaube, 16 Titel oder so mittlerweile in der Pipeline. Komplett gestört. Autor der Light Novel ist Mizuno Ryo, der Autor von Record of Lotus War. Die Novel lief von 1993 bis 2012 in 21 Bänden. Als Regisseur haben wir Koyama Yoshitaka, der hat 2016 Hanakun gemacht und im Retro-Podcast hatten wir den Winter 2000 mal mit Miami Guns. Beim Soundtrack haben wir Kenji Kawai, Ghost in the Shell, Higurashi, ich habe immer keine anderen
Fates Beispiele. Fates Day 2006!
Ja, das. Ich habe sonst immer keine anderen Beispiele so richtig für den, weil irgendwie, wir haben den so oft mittlerweile so im Retro-Stream gehabt bei Titeln, die keine.
Der hat auch fucking viel gemacht.
Keine Soundtracks hatten, die man sich irgendwie großartig, die irgendwie im Kopf geblieben sind. Also der hat auch sehr, sehr viele mit Soundtracks gemacht.
Ja, zwischen auf seinen jeden Bangern. Fall. Also der hat so seine paar Banger gemacht, genau. Aber der macht auch, der hat, glaube ich, auch den Soundtrack von Wakaba Girl gemacht.
Das
was
ist halt
ein Comedy-Anime von 2017 war.
Ist oder auch
so.
Also im Retro-Stream auch besonders, der übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet, hier bei einer Unschaltmein. Hatten wir den ganz oft bei wirklich absoluten Ranztiteln, so seine Soundtracks auch, wo du so dich gefragt hast, okay, gut, wir sind jetzt da vielleicht noch vor Higurashi und vor Ghost in the Shell, also, aber danach, wenn man sich so seinen Track-Record anguckt, naja, ist trotzdem noch eine Menge weirder Schissel dabei.
Ja, hat halt einfach sehr, sehr viel gemacht.
Ja.
Und ein paar davon waren dann aus Versehen Banger.
Genau.
Naja, gut.
Hierzulande ist das Ganze 2005 bei OVA Films auf DVD erschienen. Danach gab es keine weiteren Reprints oder ähnliches. Wir gehen mal rein.
You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis. Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis, Louis, Louis. Deine Frau zieht sich aus für ne Louis, Louis, Louis. Sie ist reich, mir gefällt ihre Louis, Louis, Louis. Und wär das hier das Dschungelbuch, wär ich King Louis Louis Louis. Gabby, worum geht's?
King Louis Louis Louis, King Louis Louis Louis. So viel Swag hat doch nur King Louis Louis Louis. Und deshalb ist er der krasseste Magier in D&D Town. Und dort ist auch eine eine Gruppe aus Abenteurerinnen und die suchen eine Magierin und die ihnen helfen kann bei Abenteuer erleben. Und sie finden aber keine, weil keine Magierin existiert, die so abenteuerlich drauf ist wie die drei. Also gucken sie weiter und finden Louis.
Louis,
der so krass ist. Und dann bleibt ihnen wohl keine andere Möglichkeit, als Louis bei sich einzuspannen in der Gruppe. Aber Louis ist voll lustig drauf, er ist nämlich ein bisschen pervers und doof und springt Dinge in die Luft. Lustig.
Ja, ich muss sagen, es hat mich an einen Anime erinnert, den wir dem letzten Mal geschaut, also ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon eine Weile her, und zwar an Bastard, wo ja quasi auch so dieser Früh-2000er Humor war von, hey, wir haben ein Fantasy-Setting und wir haben einen super krassen, muskelbepackten Helden, der so die ganzen süßen Mädchen um sich herum schart, der aber eigentlich voll der Perversling ist, und dann bestehen 98% der Situationskomiken daraus, wie er irgendein Mädel an die Wäsche will und die sagt, ja, nein, du gehst mir nicht an die Wäsche, und dann schlägt sie ihn und dann macht er ein lustiges Gesicht und sagt, oh Manno, und das war's dann. Und dann geht's darum, wie Frauen ihn durch die Gegend jagen, weil sie keinen Sex mit ihm haben möchten. Und er dann lustig guckt und wegrennt. Und dazu gibt es Derpy 2000er Wegrennengeräusche und so. Und so ein bisschen so war dieser Anime hier. Also, tja, keine Ahnung. Also, es hat sich, ich hab so ein bisschen das Gefühl, also Bastard ist der einzige Anime, der mir jetzt einfällt, den ich beim Namen nennen könnte, der sehr ähnlich ist wie der hier. Aber ansonsten fühlt es sich wirklich so ein bisschen an wie so ein Trope. Oder zum Beispiel Rants hat doch auch so ein bisschen versucht, so eine Geschichte zu erzählen. War ja, jetzt natürlich ja. Ein Hentai, war noch mal viel, viel schlimmer als das hier, vom
nicht
Humor
die,
her.
Nicht die Retro-Version davon, die war ja kein direkter Hentai.
Ja, gut, ja, aber ja, klar, die hatten wir ja damals auch, aber gut. Aber das war
aber
ja
das
auch
Spiel
so eine,
schon.
Ja, so eine ich nenne es einfach mal Idioten-Abenteuer-Geschichte, wo es um irgendeinen idiotischen Helden geht, der aber, der ein totaler Vollidiot ist, aber leider der auserwählte Held, und deswegen müssen sich jetzt Mädchen mit ihm zusammenraufen in eine Party, und die sagen dann ganz oft, oh, das ist so schlimm, dass der Typ der auserwählte Held ist. Und das ist der Witz, den dieser Anime hat. Tja, und ich würde sagen, wir haben hier einen ziemlich durchschnittlichen Vertreter davon. Also ich finde, der Anime hat wenig wirklich gut gemacht. Das, was ich lustig fand, war, dass er diesen total weirden Anfang 2000er Humor hat, den du bestimmt dann schon letzte Woche angesprochen hast. Keine Ahnung, so Witze, die einfach so an der Grenze kratzen zu, sie sind cringe, aber sie sind auch irgendwie so merkwürdig, dass es doch wieder lustig ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wie war noch mal die Situation? Sie waren in dieser Stadt und wollten gegen irgendjemanden kämpfen, und dann ich krieg's nicht
mehr. Ach so, am Anfang das. Ja, ja. Und also sie meinte so eben, ja, das krieg ich alleine hin. Also Bart Simpson. Also es gab eine Frau, die wurde von Bart Simpson gesprochen in der deutschen Fassung. Und die meinte so, ja, mit diesen paar lumpigen Schlägertypen krieg ich's alleine, nehme ich's alleine auf und so. Und dann kommt unser Louis an und sagt so, ja, nein, ich helfe dir mit aus hier. Ich hau mit drauf auf die Bullies. Sagt sie, oh Scheiße, das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, der Gag war dann, dass er
in einer Ecke steckt.
In einer Wand.
Und da feststeckt.
Zwischen zwei Wänden feststeckt.
Nee, es ging doch darum, er hat doch gesagt, ey, ich kann dir helfen. Und sie sagt, brauchst du nicht selber Hilfe? Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, ich brauche Hilfe. Ich stecke Klemm hier in dieser Wand fest und komme hier nicht raus.
Stimmt, das war der Witz, ja.
Genau, und das war irgendwie so, kein Plan. Also,
wir haben gelacht, aber ja, es tat weh.
Ja, irgendwie schon, genau. Und da gab's einige Stellen in diesem Anime, die dann doch ganz nice waren, aber ganz viel war halt eben auch so dieser abgegriffene, edgy Humor, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben, wie er läuft, er stolpert und zieht dem Mädchen ihre Hose runter und dann sieht man ihre Panzu und dann schlägt sie ihn, weil er ihre Panzu gesehen hat und er macht dann ein komisches Meme-Gesicht. Und daraus bestanden halt eben auch sehr viele Witze hier. Ansonsten, der Plot ist halt eben auch so dieser typische, ja, sie haben halt eine himmlische Aufgabe und derjenige, der diese Aufgabe erfüllen soll, ist jetzt er. Und jetzt müssen sich die Mädels leider mit ihm zusammenraufen. Und so richtig toll finden sie das alle nicht, weil er eben so ein perverser Vollidiot ist. Aber irgendwie raufen sie sich dann doch zusammen. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen so eine Art Proto-Konosuba. Nur halt, also so ein bisschen wie wenn man so Konosuba durch den 2000er Humor-Generator jagen würde. Dann wird
wobei wir ja schon mal gesagt haben, dass Slayers das Proto-Konosuba ist.
Ja, das, ich meine, wie gesagt, oder Ixion Saga, ich meine, Fantasy-Comedy ist ja jetzt nichts, was Konosuba erfunden hat. Aber für die Leute, die nur Konosuba kennen, würde ich sagen, stellt euch so ein bisschen Konosuba vor, nur halt mit so dem 2000er-Edgy-Humor, den ihr aus alten Edgy-Anime und so kennt. Und dann habt ihr ziemlich genau das, was Rune Soldier ist. Ja, wirklicher Edgy-Anime war es aber jetzt auch nicht. Also es gab ein bisschen Nacktheit, aber jetzt auch
aber
nicht
halt keine unsensible Nacktheit oder sowas und auch nicht und so in einer krassen Posendarstellung oder so.
Also, genau. Also man kann einfach sagen, es ist halt einfach ein bisschen altbackener Fantasy-Comedy-Anime. Ich fand's eigentlich ganz charmant, wie gesagt, einerseits dadurch, dass der so weirde Witze hatte teilweise, die dann aber doch lustig waren und das hat dem so ein bisschen Charakter verliehen. Das Character-Design finde ich schlimm stellenweise.
Es war so, man merkt, wir sind jetzt raus eigentlich aus der Schmelzgesichterzeit, aber die ist noch so, die ist noch im Hintergrund hängen die Schmelzgesichter noch so ein bisschen rum.
Genau,
so die haben sich gerade, die wurden gerade frisch entschmolzen.
Was ich nice fand in dem Anime und generell in solchen Anime ist die Detailverliebtheit bei den Character Designs in der Animation. Also, dass du da relativ wenig siehst, das simplifiziert wurde, sondern verhältnismäßig komplexe Character Designs auch in ihrer Komplexität durchgehend umgesetzt wurden. Also, das fand ich schon eigentlich ganz nice, wenn du mal guckst, wie viele Details so an deren Outfits sind und wie viele Klamottenfalten und so und Schattierungen und so. Das war eigentlich schon überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ansonsten war die Animation jetzt aber auch nicht nennenswert.
Nee.
Genau, also ich würde sagen, es ist halt von vorne bis hinten ein Kind seiner Zeit und das macht es irgendwie sympathisch, weil es dadurch irgendwie so ein bisschen retro wirkt. Würde ich mir jetzt 24 Folgen davon anschauen? Nein. Aber ich würde sagen, wir hatten schon schlimmere Fantasy-Comedies wie eben Rants, wo ich die 90er OVA halt auch nicht sonderlich toll fand, was auch wirklich ganz, ganz schlimmen Humor hatte.
Ich meine, der hier hat jetzt halt ist halt jetzt aus heutiger Sicht betrachtet insbesondere halt einfach nur lustig, also einfach nur unfreiwillig komisch. Ja. Aus den falschen Gründen muss man halt drüber lachen. Aber der eigentliche Humor ist halt absoluter Trash. Es ist halt auch einfach bloß lustig drüber zu lachen, wie hat sie Tryharden da. Und ja, aber weiß ich nicht, ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium.
Nee. Deswegen, also so wirklich empfehlen kann ich ihn eigentlich auch nur Retro-Fans, die Bock haben, mal wieder wirklich so einen ganz alten Comedy-Anime zu encountern und sich so ein bisschen darüber lustig zu machen, über was die Anime-Fans im Jahr 2001 so gelacht haben. Der Dub, auf den Dub sind wir bis jetzt noch gar nicht eingegangen. Der stammt diesmal vom Studio Circle of Arts aus München. Und das ist tatsächlich ein Anime-Studio, die nur Anime gemacht haben, nichts anderes. Also die scheinen irgendwann auch in den frühen 2000ern geschlossen worden zu sein. Ich glaube, die letzten Synchros, die ich hier von denen sehe, sind von 2006 rum. Aber die haben
Ultimate gemacht. Alles OVA-Filmzeug, wenn ich das richtig sehe. Also
ja, vielleicht war das ja auch deren eigenes Studio.
Möglich,
das hatten Publisher damals doch öfter mal.
Ja, wenn die so um 2006 rum dicht gemacht haben, dann ist das auch so kurz vor OVA-Filmschließung.
Ja, wahrscheinlich war es das dann. Also ansonsten Helsing, Noir, Record of Lotus War, also halt, ja, so OVA-Films-Stuff dann halt eben. Dialogregisseur war hier einerseits Stefan Kolo, der hat später noch sowas wie Bloodlet gemacht, oder Dance in a Vampire Band, High School of the Dead, also ganz viel, Dings Nippon-Art-Zeug. Und Wolfgang Sandfoss, das ist ein ziemlich cooler Name, der hat tatsächlich außerdem hier nur noch die Synchro zu Mayhime gemacht und sonst gar nichts. Im Synchro-Bereich generell. Also wirklich nur diese beiden Synchros, kein Plan, ob das ein OVA-Films-Dude war, der auch mal im Synchronstudio sitzen wollte oder so. Ja, auf jeden Fall, die Synchro fand ich auch okay. Also ich fand, das war auch so eine okaye 2000er-Synchro mit ein paar nicen Stimmen. Auch eben die
typische klang teilweise sehr abgelesen, besonders bei einer Charaktere.
Aber das ist ja sowieso, das war ja genau wie bei den Stasi-Beamten aus dem Anime davor. Das scheint ja generell so ein 2000er-Synchro-Ding zu sein, dass die Sprecher und die Schauspieler eigentlich gar nicht schlecht sind. Aber halt irgendwie die Performance.
Und die Stimmen nicht schlecht sind, aber
es klingt halt auch wie professionelle Sprecher, die eigentlich mehr, ja genau, es klingt so ein bisschen, als würden die, hätten die noch nie Anime gesprochen und hätten Probleme, sich da reinzufühlen irgendwie in die Synchro. Aber das merke ich auch ganz krass bei Synchronsprechern, die viel Live-Action sprechen und dann Anime sprechen, wenn du da mal guckst. Finde ich, merkt man den Unterschied manchmal wirklich krass. Also das scheint für einen Synchronsprecher wirklich nochmal eine neue Herausforderung zu sein, Anime zu sprechen. Ich habe da schon teilweise mehrere Sprecher verglichen, die dann irgendwann mal in einem Anime mitgesprochen haben. Gibt's ja gerade in den letzten Jahren doch mal einige. Und du merkst echt, wie die jedes Mal sich daran schon so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Kann aber tatsächlich auch bei einem und denselben Sprechern in verschiedenen Anime variieren. Je nachdem, wie die Dialogregie ist. Also das scheint da auch nochmal einen Einfluss drauf zu haben, wie gut der Dialogregisseur die da anleiten kann. Ja, aber auf jeden Fall hier, wie gesagt, die Synchro war eben auch so eine corny Anfang 2000er Synchro, was halt so ein bisschen den Retro-Faktor hier nochmal verstärkt hat. Also ja, es war halt insgesamt 2000er Comedy-Retro-Kost, ohne nennenswerte Vor- oder Nachteile. Ich würde sagen, wir können zu den Zahlen kommen, oder?
Yes. Auf MRL haben wir eine 7,16 bei 9.196 Bewertungen, stand hier der 29.03.2024. Unsere Community gibt eine 3,91 bei 11 Bewertungen. Was gibt der Endo?
Der Endo gibt eine 5 von 10. Ich fand es durchschnittlich unterhaltsam. Es war eine ganz nette Zeitreise, aber hatte halt wirklich nichts, was mich irgendwie über eine Folge hinaus an den Anime fesseln kann. Gabby?
Nee, für mich auch wieder nur eine 3 von 10 hier. Also das war nicht so unterhaltsam und irgendwie. Wir kommen zum dritten Anime und zwar ist das Cosmic Button Girl Comet Sun im internationalen Titel Princess Comet. Lizenziert von niemandem, hier findet ihr nur englische Fansubs und davon auch nur die ersten 22 Folgen. Das Ganze ist eine TV-Dorama-Adaption von Nippon Animation und Synergy SP. Nippon Animation hatten wir zuletzt im Frühling 2023 mit Blue Orchestra und im Retro-Season-Podcast im Winter 94 mit Tico, ein toller Freund. Synergy SP hatten wir zuletzt im Winter 24 mit Mr. Willens Day Off und im Frühling 2008 im Retro-Podcast mit Setai Kaden Children. Das TV-Dorama lief von 1967 bis 1979 in zwei Staffeln und ist entsprechend schon sehr alt gewesen, als der Anime rauskam, nämlich 34 Jahre alt, wenn mein versteinertes Gehirn gerade das richtig ausgerechnet hat. Und ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich glaube, es ist korrekt. Hat auch eine Manga-Adaption bekommen, allerdings nur in einem einzigen Band, der dann 1967 erschienen ist. Das war allerdings einer der ersten Magical Girl-Manga damals. Autor des Ganzen, also vom TV-Dorama und vom Manga, war Yokoyama Mitsuteru, der Autor vom 1967er Anime und Manga Maho Tsukai Sally. Das war wiederum der erste Magical Girl Anime. Außerdem kennen wir von 1963 von ihm Gigantor, was wiederum der erste Super Robot Anime war. Also ein Autor, der viele, viele erste Dinge getan hat und viele Genres geprägt hat im Prinzip. 1992 hat man dem von dem zuletzt bei uns im regulären Retro-Stream mit Giant Robo, das war sehr, sehr gut. Also, das ist sehr, sehr gut. Also, es war eine sehr unterhaltsame und vielversprechende erste Episode, die wir da gesehen hatten. Also, da, das kann man mal ans Herz legen. Als Regisseur haben wir Kanbe Mamoru, bekannt durch Elfenlied, durch Sora no Woto, The Promised Neverland und Nubu. Ja, und mal gucken, ob das jetzt cool wird oder nicht so cool. Endo.
Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt.
Das nächste Mal bei Prinzessin Komet. Komet-Chan begeht Kriegsverbrechen im Kosovo. Endo, worum geht's?
Die gute Komet ist die Prinzessin der, ja, Harmonica Star Country und dazu vorbestimmt, wie das bei vielen Prinzessinnen nun mal so ist, einen Prinzen zu treffen und zwar einen der Tambourin-Galaxie. Ich glaube, diese Galaxien da sind alle an so verschiedene Instrumenten angelehnt. Das Problem ist, der ist gar nicht da. Sie findet ihn nirgendwo. Und da gibt es nur eine einzige Lösung und zwar muss sie auf die Erde reisen und dort nach dem Prinzen suchen, woraufhin sie einige ulkige Abenteuer erlebt, die von verrückten Anekdoten und schenkelklopferhaftigen Momenten nur so geprägt sind.
Da wimmelt es nur so vor ulkigen Szenen.
Genau. Das ist alles wahnsinnig verrückt.
Und humorvoll.
Ja. Da wird gelacht, was das Zeug hält. Ja.
Ja, ich fand, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Der war ganz cute und.
Oh.
Echt? Was? Ja. Begründe. Also, ich bin jetzt nicht zurechnungsfähig, aber der unzurechnungsfähige Gabby sagt, er wurde hiervon ganz stabil unterhalten. Weil es eine niedliche kleine Magical Girl-Serie ist, bei der das Magical Girl aber nicht gleich irgendwie alles wegbumsen kann und die Superkräfte hat, sondern sie erstmal lernen muss, wie man auf der Erde lebt und direkt in der ersten Folge mit den Schrecken des Kapitalismus konfrontiert wird oder mit der Realität des Kapitalismus und dass man ohne Geld ziemlich gefickt ist und so bahnen sie sich ihre Welt durch die kapitalistische Moderne. Und das hat mich tief berührt in meinem linksradikalen Glauben.
Deiner marxistischen Ader.
Muss jetzt sagen, ja, der Kapitalismus ist kompliziert und ich fühle mit Kometzern.
Ich bin mir völlig sicher, dass das die Aussage ist, die der Autor mit diesem Werk hier treffen wollte.
Yes, absolut.
Genau, in der nächsten Folge begegnet sie übrigens dem Gespenst des Kommunismus.
Und dann findet sie endlich also, in die richtige Richtung. Genau. Und sagt, ich gründe einen kommunistischen Weltstaat.
Genau, und 20 Jahre
alle
später
Menschen gleich sind und
haben wir Nordkorea.
Kein Eigentum mehr existiert, sondern alle Menschen gleich sind.
Also ich würde mich anschließen, das ist eine generische, typische cutesy Magical Girl Geschichte. Aber das Problem daran ist, es ist eine generische cutesy Magical Girl Geschichte, weil, ja, das ist halt wirklich ein klassischer Magical Girl Anime ohne viel drumherum. Das heißt, du hast hier wenige Gimmicks, hast halt die niedliche junge Protagonistin, mit der du, liebe achtjährige Zuschauerin, dich identifizieren sollst, die jetzt da eben mit ihren Kräften in dieses Setting hineingeschmissen wird. Und ja, es ist jetzt kein so ein Sailor Moon-artiger Monster of the Week Magical Girl Anime, wo es jetzt darum geht, dass sie jede Folge oder voraussichtlich nicht darum geht, dass sie jede Folge gegen ein anderes Monster oder einen anderen Bösewicht kämpft oder so, sondern es geht dann wahrscheinlich wirklich mehr so ein bisschen darum, wie sie sich da in der Welt zurechtfindet. Aber das Problem an der Sache ist, das ist ein Setting, das habe ich halt auch in Otaku-Animes schon ein bisschen mir gefälliger umgesetzt gesehen, in so Anime wie Gabriel Dropout oder so oder
Devil is a
Part-Timer. Oder da gab's doch vor ein paar Seasons noch diesen einen da mit diesem kleinen Dämonenkönigwesen, was irgendwie vor ein paar Seasons war oder so.
Ach so, genau. Level One Demon Lord and One
genau das,
Hero.
Genau das. Also es gibt ja immer wieder mal so Charakter aus einer anderen Welt wird in unsere Welt geschmissen und muss sich da mit den Tücken des Alltags herumschlagen. Ja, und das fand ich jetzt hier auch nicht sonderlich spannend oder kreativ oder innovativ oder sonst irgendwas umgesetzt. Also es geht halt letztendlich darum, sie begegnet halt so im Kindergarten und fängt dann an, da mit den Kindern zu spielen. Und dann kommt irgendwann eine Erwachsene und sagt, yo, du kannst hier nicht mit den Kindern spielen, das ist ein Kindergarten und du bist viel zu alt für einen Kindergarten, du bist schon im Grundschulalter, also geh mal weg hier. Und ja, wie du schon sagst, dann hat sie kein Geld und muss feststellen, ohne Geld kann man in der Menschenwelt ja gar nichts zu essen bekommen und kann gar nicht überleben und das ist voll schlimm. Und ja, aber das sind halt eben auch alles schon Sachen, die hat man halt schon tausendmal in anderen Anime teilweise besser umgesetzt gesehen. Halt nicht auf Sunday Morning Magical Girl Anime Niveau umgesetzt gesehen. Also wenn du ein achtjähriges kleines Mädchen bist, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, dann kann es sein, dass sich das anspricht inhaltlich und dass es dir gefällig verarbeitet ist und auf eine Art inszeniert ist, die dir zusagt. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, es ist halt inszeniert gewesen wie jeder Magical Girl Anime oder grundsätzlich jeder Sunday Morning Kinder Anime, den wir bis jetzt in Retro Streams gesehen haben. Also da war jetzt wenig drin, mit dem ich irgendwie connecten konnte.
Ja. Ja, also ich kann ja auch nicht viel, da war jetzt nicht viel Komplexität in irgendeiner Form drin, für mich war es einfach cute. Also,
ja, kann ich so nachvollziehen.
Cute weil und halt comfy und chillig und so. Die Regie war super stabil, muss ich sagen. Also, Kanbe Mamoru, gut, das ist ja auch schon, nachdem er schon Nubo gemacht hatte. Also, der Mann, da hat er einfach schon sein Magnum Opus hinter sich. Aber das hatte vor allem am Anfang hat das sehr coole Momente, die so ein bisschen schäftig aussahen und so. Also, da in der Hinsicht auch eigentlich stabiles Ding. Aber ja, ansonsten inhaltlich ist halt super plump und fühlt sich jetzt auch nicht besonders modern oder innovativ an.
Ja,
war es auch damals halt nicht, weil es ja Vorlage von 1967 hat. Und ja, aber ja. Ich fand es ganz chillig. Also so für mich war das echt so ein chilliger Nebenbei-Anime, den man sich so mal so reinschlauchen kann.
Ja, ich meine, ich kann schon grundsätzlich verstehen, wo da für dich der Reiz liegt, weil du hast hier natürlich diese kindliche, naive Protagonistin, die dann eben mit diesen allerlei ulkigen Situationen im Alltag konfrontiert ist und da halt auf ihre typische aufgedrehte Art drauf reagiert. Ja, aber kein Plan. Kann ich halt irgendwie nicht mit connecten. Ich bin kein 8-jähriges Mädchen, auch nicht im Geiste.
Schade.
Du bist ein 8-jähriges
Mädchen. Ja, das liegt wahrscheinlich einfach daran, ich habe jetzt letzte Woche angefangen mit Hirogado Sky Precure schauen. Ich bin jetzt offiziell eingestiegen ins Precure-Franchise und bin jetzt bei Folge 2 schon.
Und so entwickelst du dich nach und nach zu einem 8-jährigen Mädchen.
Ja, es passiert schon. Meine Brüste werden schon weniger.
Nun, sehr gut. Sollen wir zu den Zahlen kommen? Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hier über den Anime zu sagen.
Lass ruhig zu den Zahlen kommen. Ja.
Dann gebe ich bekannt, dass der Anime bei MAL eine 7,50 bei 1780 Bewertungen hat. Stand es hier der 29.03.2024. Unsere Community gibt eine 4,80 bei 10 Bewertungen. Was gibt denn der Geberich?
Ich gebe eine 5 von 10. War in Ordnung. Endo.
Oh, ich gebe eine 3 von 10. Es hat mir jetzt in keiner Form irgendwie zugesagt, aber es ist für die Zielgruppe und für das, was es ist, glaube ich, okay.
Dann kommen wir zu Anime Nummer 4. Und zwar Zoe Dolores I. Das spricht man definitiv alles nicht so aus, aber habe ich es so gemacht. Im internationalen Titel Son of the Enders Dolores. Lizenziert von niemandem. Es gibt relativ teuer noch Restbestände der DVD-Komplettbox in US-amerikanischen Shops zu erstehen. Also hier muss man leider aktuell ein bisschen tief in die Tasche greifen, um das legal zu konsumieren. Ein Original Anime und gleichzeitig ein Prequel zum ersten Son of the Enders Videospiel. Das ist so eine Mecha-Battle-Game-Reihe, die damals ziemlich groß war. Also ich weiß, damals 2001 war ich schon so im Gaming-Bereich super drin, habe mich super für Gaming interessiert und ich weiß, Son of the Enders habe ich zwar selber nie gespielt, aber das war zu der Zeit gerade ein großes, krasses Ding. Das Spiel ist tatsächlich zeitgleich zum Anime erschienen. Also der Anime adaptiert das nicht. Wie gesagt, das ist ein Prequel zum Spiel. Und war quasi Teil einer großen Promotion-Kampagne zu dem Spiel. Also da hat man sich anscheinend auch im Vorfeld sehr viel Hoffnung gemacht, indem man einfach gleich eine fucking 26-episodige Serie greenlightet hat zum Release des Spiels. Beziehungsweise zusätzlich kam davor im Februar 2001 noch eine Prequel-One-Shot-OVA raus. Die spielt nochmal vor der Serie, hat nochmal ein paar andere Charaktere und so weiter. Also ist jetzt nicht super relevant hier dafür, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Autor hier für diese Original-Story haben wir Yoshida Shin, der Autor von Karas und Speedgrapher. Als Regisseur haben wir Watanabe Tetsuya, der Regisseur von Die Ewigkeit, die du dir wünschst und Schwarzes Marken. Dann würde ich sagen, auf geht's.
Die Oma Dolores macht immer Erbsensuppe, immer. Kennen Sie das auch? Sie sind ein depressiver Familienvater, viele, viele Lichtjahre von ihrer Tochter entfernt.
Ja, das bin ich.
Die nicht mehr von ihnen wissen möchte seit vielen, vielen Jahren.
Ja,
sie versuchen verzweifelt auch nur einen einzigen Menschen in ihrem Leben zu finden, den ihr Schicksal etwas wert ist.
Ganz genau.
Werden sie nicht finden, aber wir haben dennoch eine Lösung. Und zwar Mieze, Kuschel, Katze, oh, Mauze, Kuschel, Fut, Katze,
Schnuffeliger,
Mauzetiger. Mauzig, Pfotig und auch Katzig. Kätzchen ist dazu auch Tatzig. Kätzchen ist Knuffig und Knuff. Kätzchen ist ein Fluffelfluff.
Kann ich das Superknuff-Addon hinzubestellen?
Ja, das kostet nur 50 Euro.
Da bin ich doch am Stissel.
Jo, das finde ich richtig
das
brittle.
Das fetzt richtig rein, das wird richtig red.
Voll Laser.
Laser.
Bruch, die Rakete ist gerade abgehoben.
Wow, richtig kanonik.
Worum geht's in diesem Anime, Gabby?
In diesem kanoniken Anime geht es um James. James ist ein Space Trucker. Ein besoffener Space Trucker, der immer Bier dabei hat. Ja, der hat Familienprobleme, seine Frau ist tot, Also entsprechend sind das noch ganz schön saftige Familienprobleme. Seit Kindern hat er irgendwie auch nicht mehr so richtig was zu tun. Er will jetzt so langsam mal versuchen, ein guter Vater zu werden. Und hat sich deshalb das Tutorial-Buch Vater werden für Dummies geholt. Und das liest er jetzt, während er depressiv rumhockt, mehr Bier trinkt und sich denkt, Digga, aua.
Hoffentlich zeigt das ZDF nächstes Jahr wieder Winnetou an Ostern.
Genau. Eines Tages entdeckt er einen Mecha. Und der Mecha hat die Stimme seiner toten Frau. Aber eigentlich ist es nicht seine tote Frau, sondern es ist ein Mecha. und zwar der Mecha Dolores. Und die nennt ihn Onkel. Und findet das ein bisschen Hasukashi, wenn er in sie reinsteigt, um sie zu steuern. Da, ja.
Dann explodieren Menschen.
Dann explodiert, dann werden Menschen getötet und dann gibt's einen Mecha-Fight und Dolores gewinnt und findet das immer noch voll Hasukashi, dass ihr Onkel jetzt in ihr drin steckt. Ja, wenn ihr euch fragt, hat der Gabby das gerade eben komplett falsch wiedergegeben, weil er stoned ist, dann muss ich euch sagen, vielleicht, aber ich glaube, es war einigermaßen korrekt und es ergibt mit Kontext auch nicht so viel mehr Sinn.
Ja, also ich würde sagen, ja. Ja, dieser Anime war halt irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung aus verschiedenen Prämissen und verschiedenen Elementen, die tonal halt auch irgendwie nicht so wirklich zusammengepasst haben. Also du hattest so dieses, ja, einigermaßen ernste, er will ein guter Vater sein und hat keinen richtigen Bezug mehr zu seiner Tochter und versucht den irgendwie wieder aufzubauen, Drama. Was erstaunlich down-to-earth war dafür, dass sich das Ganze eben in einem fantastischen Sci-Fi-Setting abgespielt hat. Danach hattest du dann eben diesen Twist von wegen, ja, da ist dann dieser Roboter, dieser Hasukashi-Waifu-Roboter. Dann hast du auf einmal
meine Waifu of the Season übrigens.
Genau, Gabby's Waifu of the Season. Dann hast du diese relativ brutalen, gory Kämpfe. Und dann hast du Mecha-Action in Space. Also es ist irgendwie echt durch verschiedene Gefühlslagen und Phasen gegangen. Es erinnert mich irgendwie, es ist wieder einer dieser alten Fiebertraum-Anime, wie wir sie schon ein paar Mal im Podcast hatten.
Wie wir sie die ganze Zeit im Jahr 2001 schon haben.
Ja, wir hatten irgendwie vor bei der letzten Retro-Season, die wir besprochen hatten oder so, hatten wir halt auch schon mal so einen, wo ich ja gesagt habe, das ist irgendwie so ein total merkwürdiger Fiebertraum.
Ach, Frühling 95, was hat man
ja,
da?
Ja, irgendwie, das war glaube ich auch einer der letzten Podcasts, die wir zu der Season hatten. Und der schlägt jetzt wieder in eine ähnliche Kerbe. Ich muss dazu sagen, ich find's eigentlich relativ kreativ so von der Story an sich. Ich frag mich nur halt wirklich, und das ist bei diesem Anime ja eine sehr berechtigte Frage, in welche Richtung das jetzt später dann eben noch gehen soll. Ne, also ich fand das Drama, was wir am Anfang hatten, eigentlich relativ nice. Klar ist jetzt auch nicht das innovativste Drama, was du haben kannst mit einem alten Mit-40er-Mann, der irgendwie den Kontakt zu seiner Tochter wiederherstellen will oder so. Aber es wurde dann doch eigentlich relativ überzeugend mit vielen Zwischentönen präsentiert. Und gerade das in einem Sci-Fi-Setting, hey, warum nicht? Da könnte man doch bestimmt was Nettes draus basteln. Das Gore war lustig, aber dann kam halt eben dieser Mecha-Part. Und wenn es mit dem weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz, was ich hier erwarten kann. Kann ich mir jetzt so eine Cowboy-Bebop-artige Space-Reise erwarten, wo er jetzt dann mit dem Mecha durch den Weltraum fliegt und verschiedene episodische Abenteuer erlebt? Oder gibt es da einen übergreifenden Plot? Und wenn ja, wie soll er aussehen? Was soll da das Endziel sein? Und so weiter und so fort. Werden die ganzen Familiendrama-Aspekte überhaupt noch nennenswert weiterverfolgt? Oder wird das jetzt mehr so eine Nebenhandlung und es geht in erster Linie um die Mecha-Battles? Oder was will dieser Anime überhaupt sein? Also das ließ sich aus der ersten Folge irgendwie nicht so richtig herausnehmen.
Nee, weil, ja, das war
das ein, ist so ein
weirder
bisschen,
Einstieg. So. Das,
ich würde sagen, wenn ich es wieder mit einem aktuellen Anime vergleichen müsste, würde ich es vielleicht mit Sasaki and Peeps vergleichen. Weil das ist ja auch so ein Anime, wo du nach der ersten Folge da sitzt und dir denkst, okay, was ist das? Was will das sein?
Ja, also na gut, das Ding mischt jetzt nicht ganz so krass verschiedenste Genres oder
nee, aber
oder
allein, dass es tonal
zusammen,
ja wirklich so von einem eigentlich relativ kleinen, down-to-earth angelegten Familiendrama, ne, was ja an sich schon eine kleine Geschichte ist, ne, weil ja oft der Kreis der involvierten Personen relativ klein ist, es geht nur um persönliche Probleme und so weiter, halt zu einem Mecha-Space-Fight-Anime wird. Da
ich glaub,
ist einfach das Spektrum so groß.
Ich glaube, das ist gar kein so großes Spektrum. Ich glaube, das ist einfach nur, das ist sowas, was wir jetzt nicht in der ersten Folge normalerweise erwartet hätten. Das ist so eine Charakterisierung, das ist sowas, was so einen Charakter Tiefe gibt, aber sowas hast du üblicherweise nicht in der ersten Episode. Und dadurch wirkt das jetzt vielleicht so ein bisschen, als wäre das so die Main Story, aber am Ende vielleicht war das nur ein bisschen Charakterisierung für den Charakter, um den gleich von Anfang an ein bisschen interessanter zu machen und dem eine gewisse Charaktertiefe zu geben. Und so betrachtet finde ich es jetzt wieder gar nicht mal so schlimm. Also, aber ich bin auch nicht so ganz überzeugt von dem ganzen Rest, also weiß ich nicht. Ja, das war alles ein bisschen weird irgendwie, auch irgendwie ein bisschen witzig, aber ich habe so das Gefühl, das ist wieder einer dieser Anime, wenn ich die früher geguckt hätte, so ein Sci-Fi-Original, auch wenn es nicht ganz original hier ist, aber zumindest eine Original-Story, so eine Sci-Fi-Original-Anime-Story, die ja irgendwie ein bisschen anders sein will und dann guckt man so rein und nach 3 Folgen merkt man, ist doch irgendwie ziemlich mäh und doof erzählt und kein Bock mehr weiter zu gucken. Ich glaube, so ein Ding ist das, so wie Sacred Seven, falls sich da noch irgendjemand erinnert, oder das ist gar nicht so lange her, Kyokai Senki, ich glaube, so hieß der. Auf jeden Fall, ja, also so eine Dinger, da solchen habe ich zu oft in meinem Leben schon eine Chance gegeben und dann waren sie ziemliche Enttäuschungen. Und ich habe das Gefühl, der hier geht so ein bisschen in die Richtung. Und ich bin jetzt auch nicht so von der Erzählweise und so sehr überzeugt. Also auch wenn wir hier vielleicht jetzt sowas haben, dass dem Hauptcharakter jetzt in der ersten Folge schon ein bisschen Tiefe gegeben wird, was ja grundsätzlich sehr etwas, was ich gut finde, ne? Also wer will nicht ein bisschen mehr Tiefe in den Hauptcharakteren haben, fand ich das ein bisschen holprig erzählt. Ja. Und ich glaube auf so eine Art und Weise, dass mich das nicht länger als ein paar Folgen halten würde.
Das Problem ist halt, du musst halt irgendwie bei einer ersten Folge immer so ein bisschen so die Verbindung zwischen dem Charakter und dem Konflikt, der dann in der Handlung aufgearbeitet wird, schaffen. Also so ein bisschen, was hat jetzt dieser Konflikt mit dem Charakter, mit dem Plot zu tun? Also so wie du zum Beispiel in der ersten Folge von Fate Stay Night, um das mal als Beispiel zu sehen, nehmen, ne, natürlich nämlich Fate, siehst du halt eigentlich bei allen Fate Stay Night-Adaptionen halt Shiros Alltagsleben, was ja vermeintlich erstmal nicht viel mit dem Graalskrieg zu tun hat, aber du kriegst auch schon direkt diesen Verweis auf den Graalskrieg vor 10 Jahren und auf Shiros Begegnung mit Kiritsugu und wie er daraus seine Ideale entnommen hat und so weiter und so fort, was dann später mit dem Graalskrieg verbunden wird. Und hier habe ich so ein bisschen so die Frage, was hat denn jetzt seine ganze Familiendramatik mit den Mecha-Fights am Ende zu tun? Was, wo, weißt du, ja,
ja gut, es gut, der Roboter halt, der Mecha halt, der die Stimme seiner Frau trägt. Seiner
ja, Frau, natürlich, so, klar, ja. Aber es weckt halt so ein bisschen so diese Erwartungshaltung, worum wird es hier jetzt später gehen? Ne, wird es jetzt hier um irgendwelche imperialen Mecha-Fights à la Gundam gehen? Oder, also ich finde, du kannst aus der ersten Folge sehr schlecht ableiten, in welche Richtung dieser Anime später noch gehen wird. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und das ist das Problem durch diese Charakterisierung. Wenn du die Charakterisierung vielleicht irgendwie am Anfang von Folge 2 platziert hättest oder so, dann hättest du mir als Zuschauer ein genaueres Gefühl gegeben, was das jetzt eigentlich werden soll.
Ja,
ich meine, dann stößt natürlich auch unser System, immer nur die erste Folge zu gucken, bei solchen Serien immer seine Grenzen. Aber wir können halt mehr, haben halt nicht die Zeit mehr zu schauen. Aber weirdes Ding irgendwie. Also irgendwie waren da nette Beats drin, wo ich gesagt hätte, boah, die würden mich interessieren. Aber ich habe halt die Befürchtung, wie du schon gesagt hast, dass das halt wirklich nur so Charakterisierungs-Side-Story-Rauschen war, was später nicht mehr wirklich relevant bleibt. Wildes Ding.
So sieht's aus. Zahlen.
Dann Zahlen.
Auf MRL haben wir eine 6,91 bei 4.148 Bewertungen. Stand hier der 29.03.2020. Und Community gibt eine 4,25 bei 8 Bewertungen. Da gehen so langsam alle schon wieder ans Bettchen. Ist ja aber auch Ostermontag und 420 Day und 1. April. Weil man hat sich heute schon so oft veräppeln lassen. Da ist natürlich die Energie auch so langsam raus. Endo, was gibt's bei dir?
Oh, ich muss sagen, ich kann das ganz schwer einschätzen. Also, wie gesagt, ich würde sagen, die erste Hälfte der Episode hat mir wirklich gut gefallen. Die zweite Hälfte war sehr lustig. Ich würde der ersten Folge tatsächlich eine 6 von 10 geben. Aber mit dem Disclaimer, dass ich die Serie nicht weiterschauen werde, weil ich relativ sicher sagen kann, dass mir, glaube ich, der Rest nicht so gut gefallen würde, ich mir da keine 26 Folgen geben will. Und die MyAnimeList und Anilist-Bewertungen sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Deswegen glaube ich nicht, dass mir das weiter gefallen würde. Aber die erste Folge ist lustig gewesen. Gabby.
Von mir gibt es eine 4 von 10. Also ich war jetzt hier nicht so großartig überzeugt, aber war jetzt auch nicht kompletter Absturz. Und einen Anime haben wir noch für euch. Und zwar ist das Denobo Kenki Web Diver. lizenziert von niemandem. Hier gibt es auch keine weltweit irgendwo legale englisch- oder deutsch übersetzte, lokalisierte Fassung. Hier könnt ihr nur auf englische Fansubs zurückgreifen. Die gibt es allerdings komplett zu 1,52 Folgen. Das Ganze ist ein Original-Anime vom Studio Radix, heutzutage eher als Zero G bekannt. Als Zero G hat man die zuletzt im Herbst 2023 mit I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness. Und als Radix hatten wir die im Retro-Podcast zum Winter 1998 mit Sakura Wars. Man muss allerdings sagen, gerade nochmal zu der Firmenhistorie hier, zwischen der Schließung von Radix im Jahr 2006 und der Gründung von Zero G im Jahr 2011 lagen entsprechend 5 Jahre. Also ist jetzt, man kann nicht direkt sagen, dass das jetzt so wirklich dasselbe Studio ist, das einfach bloß umbenannt wurde, sondern das wurde neu gegründet vom selben CEO, der hier auch Regie geführt hat. Negishi Hidoshi ist das, den hat man schon mal mit Tenchi Muyo im Frühling 95 Podcast. Und er hat 5 Jahre später sein Studio unter Zero G nochmal neu gegründet. So hieß es übrigens bevor es Radix hieß es Zero G Room. Dann wurde es umbenannt in Radix und dann 5 Jahre später diese Neugründung. In der Zwischenzeit sind allerdings viele von dem Radix-Stuff auch zu Seven gegangen. Von daher ist hier an der Stelle, kann man sich drüber streiten, ist Seven das.
Also ist aus einem Qualitätsstudio 2 Qualitätsstudios entstanden.
Ja, ja. Ich glaube, haben nicht sogar Seven und Zero G in jüngster Vergangenheit mal irgendwie zusammen irgendwas produziert? Also wo sich dann quasi das gesplittete Team von Radix wieder zusammengefühlt hat, um einen großen Scheißhaufen zusammenzubauen. Weil es sind ja nun wirklich 2 großartige Studios. Ich guck gerade, haben sie? Nee, vielleicht irre ich mich da auch und die haben gar nicht zusammen irgendwas produziert. Mir war irgendwie so. Aber sie, also ich muss erstmal, ne, ich öffne die AniDB-Seite von Seven und muss erstmal gucken, was ist kein Hentai, ne, wo. Ist die Auswahl nicht so groß. Nee, keine Ahnung. Kann sein, dass es da einen Titel gab, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber sieht es erstmal nicht danach aus. Ja, aber ja, Radix, das Prequel-Studio zu Seven und Zero G. Autor von dem Ding hier ist Sekijima Mayuri, der Autor von Seeger Pain und dem japanischen Original Samurai Pizza Cats, also nicht die deutsche Fassung, die ja stark verändert wurde. Das Ganze hier, Webdiver, ist ein Werbeanime für Spielzeuge von Takara Tomy, die damals noch Takara hießen, weil sie nicht, noch nicht mit Tomy sich zusammengeschlossen hatten, das ist mit Tomy der Mayonnaise-Firma. Wir bekommen hier tolle Werbung. Neben Negishi Hidoshi haben wir noch einen zweiten Regisseur, nämlich Okajima Kunitoshi, den hatten wir im Frühling 94 Podcast mal mit Schneewittchen. Ja, großartig. Das klingt nach viel Spaß. Anime von Seven und Zero G. Let's go.
Diven wir ins Web, yo!
Woo! Hey Kids, habt ihr schon die neuesten Webdivers? Woop! Wenn ihr die in eure Computer reinsteckt, bekommt ihr einen Stromschlag mit 230 Volt und dann könnt ihr euch nie wieder aus der Cyberwelt ausloggen. Woop!
Rennen, worum geht's?
Also, im Jahr 2100 ist etwas absolut Historisches passiert. Und zwar haben Leute ein weltweites Datennetzwerk erschaffen, das man von jedem Haushalt aus, von jedem Haushalt aus zugreifen kann.
Holy shit.
Das ist ein Gedanke, ich weiß, das könnt ihr euch sehr schwer vorstellen. Aber im Jahr 2100 wird es sowas höchstwahrscheinlich geben.
Holy
und
shit.
Und die Kinder dieser Welt sind nicht einfach irgendwelche kleinen Blagen, sondern Webdiver. Denn mit ihren coolen Spielzeugen können sie in dieses Datennetz reingehen. Mit dem Nerf Gear können sie tatsächlich in Cyberwelten eintauchen und dort ein viel besseres Leben führen als in der Klasse 8a des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Bautzen. Dort können sie nämlich Webdiver und Helden sein.
Ich glaube, im Bautzen
zusammen.
So das Adolf-Hitler-Gymnasium.
Oh Gott. Es gibt tatsächlich, aber weil es ja eben trotzdem noch kleine Kinder sind, gibt es besondere Programme, die sogenannten Webnights, die heldenhaft die Kinder vor bösen Gefahren und Viren und nackten Brüsten und allen anderen Gefahren, denen man im Internet so begegnen kann, beschützen. Allerdings gibt es eines Tages einen bösen Dude, der all diese Webnights mit Viren überschreibt, außer Gladion, der große Beschützer dieser Kinder ist und an dessen Seite der gute Kaito, unser Protagonist, jetzt versucht, das Internet zu befreien. Vielen Dank, Kim Schmitz, dass du das auf dich nimmst.
Und ja, bevor ihr fragt, genau dieser Anime ist der Grund, warum ab 2002 jeder in Internetforen Kaito hieß. Die waren alle nach dem kleinen Jungen bekannt, der hier im Cyberspace verloren gegangen ist bei WebDiver.
Ja. WebDiver war ein globaler Hit.
Ja, absolut.
Ja, wir haben jetzt quasi das Mecha-Pendant und das für die kleinen Jungs ausgerichtete Pendant zu Angelic Layer, nur dass Angelic Layer halt ein Fake-Promo-Anime war, der gar nichts zu promoten hatte, und das hier ein Promo-Anime ist, der etwas zu promoten hat. Und zwar diese Mecha-Figürchen.
Ja, und was auch heißt gleichzeitig, dass er die Promotion nochmal auf 100 gedreht hat gegenüber Angelic Layer. Denn hier war schon, das war schon hyper eindeutig ein Promotion-Anime, der einfach nichts anderes zu bieten hatte als coole Kids, die coolen Spielzeuge nutzen. Wow! Und dazu gibt's grandiose CGI mit einer Qualität, Chokusel, so keine Texturen und so, also soweit sind wir noch nicht, ne? Hab einfach so geile 3D-Models, die sehr, sehr klobig sind und so einfarbig und alle so ein bisschen aussehen, so von der Farbgestaltung wie so World of Warcraft Clown Equip von 2004. Das war großartig. So als Kind hätte ich so voll gedacht, so, wow, holy shit, ey, das mal als Computerspiel in der Grafik. Woo!
Ehrlich gesagt, hast du dir auch jetzt gedacht, das als Computerspiel in der Grafik, woo?
Nee, nicht so.
Also ich muss sagen, zwischen WebDivers und Our Rainy Protocol letzte Season hat sich CGI-technisch überraschend wenig getan.
Überrascht, ja, wenn wir die beiden als perfekte Maßstäbe für ihr Jahr nehmen, dann sind wir CGI-technisch nicht weit gekommen in den 23 Jahren, ja.
Ja, weil ich meine, ansonsten war es halt eben wirklich ein auf kleine Jungs ausgerichteter Promotion-Anime. Also du hast hier die Kinder als coole Protagonisten, die sich in die Cyberwelt begeben, um alle Digimans zu fangen oder so. Und dann gegen die Bösen zu kämpfen. Und dann hast du eben diese CGI-Kämpfe, die genau wie in den ganzen guten alten Anime immer wieder sich wiederholende CGI-Sequenzen haben. Auf wirklich primitivsten Anfang 2000er CGI-Niveau. Und inhaltlich ist da halt auch nicht viel mehr drin, außer die Guten sind gut und die Bösen sind Bösen. Und der kleine Junge ist voll der coole Kämpfer mit seinem Roboter da und macht voll die coolen Sachen mit all seinen Freunden. Und dann gibt es noch das Mädchen.
Ja, ist halt echt ja. So. Das ist schon wieder so die klassische Super-Robot-Konstellation aus den 70ern. So den coolen, den schlauen, den Dicken und das Mädchen.
Ja, deswegen, also, ja, das ist kein Plan, Digga. Ich weiß nicht, was ich nach zigtausend Kinder-Anime in unserem Podcast zu sowas noch sagen soll. Machen wir mal Buddha bei die Fische. Weil es ist ja wirklich immer so dasselbe. Also, ich kann sagen, ja, wenn ich den als kleines Kind auf RTL 2 gesehen hätte, hätte ich den wahrscheinlich nett gefunden. Wobei ich auch den dann, glaube ich, auch nicht super nice
gefunden hätte. Ich hätte den halt wegen des CGIs komplett gottlos weggefeiert. Also
ja, ich hätte die Roboter, glaube ich, ziemlich cool gefunden. Es hat mich so ein bisschen an Transformers Cybertron erinnert. Das ist ja so ein Transformers-Anime, auch aus den frühen 2000ern, der dann auch mal bei Super RTL, glaube ich, lief. Da war sogar mal in der Mickey Mouse die erste Episode auf DVD.
Holy shit.
Ja, und das ist halt auch ein Transformers-Anime, wo es eben so um den Cybertron-Planeten geht, auf den die Transformers ja wohnen oder wo die ursprünglich herkommen, bevor sie zur Erde gekommen sind. Und dann irgendwie so um diesen Krieg zwischen den Autobots und Decepticons. Und den fand ich halt natürlich super cool, weil das waren riesige Roboter, die sich aufs Fressbrett gegeben haben. Aber die erste Folge, die durfte ich tatsächlich nur einmal gucken und dann haben meine Eltern die DVDs einbehalten, wegen dem gewalttätigen Inhalt und den schnellen Bildfolgen.
Oh ja.
Und so, das war alles etwas, ist nicht gut für mich gewesen, offensichtlich. Deswegen durfte ich Transformers Cybertron da nicht weiterschauen. Aber das hat mich vom CGI und von den Designs sehr daran erinnert. Ihr könnt ja mal nachschauen. Ich finde das Opening übrigens super cool dazu. Also guckt euch mal das Transformers Cybertron Opening an. Da habe ich heute legitim manchmal noch einen Ohrwurm von. Also das Deutsche, ich glaube, im Japanischen war die Also es war eine dieser Serien, die sehr stark verändert wurden mit dem westlichen Markt. Kann auch sein, dass sie über 4Kids lief und so.
Oder ja? Erst mal weiter, ja. Ja.
Ja, also die hieß im Japanischen auch anders, die hieß nicht Transformers Cybertron. Das Design der Mechas hat mich sehr daran erinnert, weil das waren hier auch so bulky Heads irgendwie, wo du so so ein quadratisches Schädeldesign hast, irgendeinen Hut obendrauf und dann halt ein grimmiges Gesicht in der Mitte. Ja, so ein bisschen so sehen die meisten dieser Transformers in der Serie ja auch aus. Deswegen, ja, wahrscheinlich konnte man es mit dem damaligen CGI einfach nicht anders umsetzen. Aber ja, daran hat mich das so ein bisschen erinnert.
Welche Spiele sind 2001 rausgekommen? Was war der Videospiel-CGI-Standard von Zelda, 2001? Nee, waren wir da nicht schon so ein bisschen, also na
das
gut.
Das war noch nicht GameCube, das war noch N64 auf Nintendo-Seite.
2001 Videogames. Ach komm, da hatten wir schon sowas wie GTA 3, ne? Da ist schon GTA 3 rausgekommen. Und das sah jetzt nicht unbedingt schlechter als auch selbst das hier, also. Na gut, okay, da hatten wir vielleicht, ja, gut, okay, die Art und Weise, wie das gerendert war, mit der Lichtberechnung und so weiter, das und dem smoothen, den smoothen Models, auch wenn die sehr klobig waren, waren die ja sehr smooth und hat es nicht viel Aliasing oder so sichtbar da. An ein paar Stellen schon, aber nicht überall. Und ich glaube, das wäre jetzt in der Form mit vielleicht 2001 noch nicht unbedingt auf allen Rechnern möglich gewesen in Echtzeit oder auf gar keinem Rechner. War jetzt auch nicht, also da gab es 2001 schon krasseres Zeug. Warte mal, ich weiß nicht, Shrek ist doch auch von 2001, oder?
Ja, gut, aber DreamWorks,
ja, Animation-Budget ist, halt auch, ist schon ja, ein ganz natürlich, anderes natürlich, Niveau genau. Aber Shrek ist von 2001, so da sieht man mal so ein bisschen, was so der 2001 Peak-Standard war. Was
ja, aber wirklich Hollywood-Budget-Peak-Standard
ja, genau,
mit ganz anderen Servern und ganz anderen Rechnern. Und
da sind wir hier mit dem Ding halt schon sehr weit entfernt und es wirkt schon so ein bisschen witzig halt alles. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, guckt mal, ob ihr auf YouTube irgendwie vielleicht mal die Folge findet oder so und klickt euch mal in die CGI-Szenen rein, so dass es eigentlich, dafür lohnt es sich irgendwie mal zu sehen, so wie wie billiges Kinder-Anime-CGI im Jahr 2001 aussah. Das ist schon ziemlich witzig.
Ja.
Aber für mehr.
Aber wie gesagt, ansonsten, ja.
Weil wir sagen, für mehr ist das Ding halt nicht. Eben. Taugt das Ding halt nichts.
Eben, da kann ich anknüpfen und sagen, ja, ansonsten kannst du hier halt alles einfügen, was wir schon zu anderen Gundam-Rip-Off, hey, wir promoten mal unser Mecha-Franchise durch ein Anime gesagt haben. Ja, wie gesagt, für Kinder ist es nett. Ich hätte es, glaube ich, ganz stabil gefunden. Es wäre mir, glaube ich, auch schon damals nicht sonderlich hängen geblieben. Da hätte es, glaube ich, coolere Anime gegeben, die meine Aufmerksamkeit. Also andere Anime aus unseren Podcasts, wo ich gesagt hätte, ja, wenn die bei RTL 2 gelaufen wären, hätten sie mich mehr mitgerissen als das hier. Aber es ist schon für das, was es ist, nett, aber kann Erwachsene, glaube ich, nicht ernsthaft unterhalten. Also es würde mich wundern, wenn auch nur einer von euch diesen Anime auf seine Liste hinzufügen würde. Aber vielleicht könnt ihr mich ja überraschen.
Schreibt uns mal ins Discord, wenn ihr das getan habt und dann haltet uns auf dem Laufenden, wenn ihr jede Woche eine neue Folge davon guckt.
Genau.
Okay, wir sind damit dann, denke ich, fertig mit der Einschätzung von diesem Titel und können in die Zahlen gehen.
Kommen wir zu den Zahlen. Bei MRL hat das Ganze eine 6,94 bei 1061 Bewertungen. Stand ist hier der 29.03.2024. Unsere Community gibt eine glatte 2,0 bei 5 Bewertungen. Also da sind alle mittlerweile im Bett. Da hört echt keiner mehr zu. Aber ganz im Ernst, bei den Anime, die wir heute hatten, kann ich es Ihnen ehrlich gesagt auch nicht ganz verübeln.
Ja.
Was gibt denn der gute Gaddy?
Also beziehungsweise sind die Leute während des Streams eingeschlafen, weil die Zuschauerzahlen sind jetzt nicht unbedingt großartig runtergegangen. Also ich gebe eine 2 von 10. Das war halt, nichts. Also, es hat so einen kleinen Trash-Unterhaltungswert durch das CGI und so gehabt und so ein bisschen das, ja, die coolen Kids. Aber, nee, war halt nix. Endo.
Ja, ich gebe auch eine 2 von 10. Hatte halt wirklich gar nichts, was ich da irgendwie positiv rausziehen kann, außer so, ja, das CGI und so. Naja, ich bin müde. Kein Bock mehr hier.
Same. Wir machen keinen Bonus-Content mehr. Ist mal wieder so eine kleine kurze Retro-Runde. Wir machen dann nächste Woche, wo es auch dann wirklich schon losgeht mit der neuen Season, beziehungsweise, keine Ahnung, wie wir jetzt veröffentlichen, vielleicht sogar noch diese Woche. Wir sind ja aktuell wieder aktuell mit dem Podcast und wir nehmen gerade diesen Podcast hier 3 Tage vor dem nächsten Podcast auf. Denn am Donnerstag, 1. April, falls der Podcast vorher rauskommt, ihr das vorher hört, dann legen wir in unserem Stream schon mit der Frühlingsseason 2024 los. Die hat 9 Ausgaben. Da müssen wir auch ordentlich durchpowern, denn wir werden im Juni eine komplette Streampause einlegen müssen. Da sind weder Neich noch ich da. Also werden wir zumindest von den Mainstreams, Mainstreams, werden wir da eine Pause einlegen für einen ganzen Monat und entsprechend auch eine Podcast-Release-Pause. Also da wird es dann auch einen ganzen Monat lang keine Podcasts im Juni geben, um das schon mal vorweg anzukündigen. Deshalb, ja, 9 Sendungen Frühlingsseason 24 ab nächste Woche. Da gibt es auch wieder Bonus-Content mit allem, was wir so abgeschlossen haben. Und bis dahin, ihr habt euch wohl. Wir machen mit der Frühlingsseason 2001 dann, oh Gott, spät im Jahr weiter. Weil das heißt ja jetzt, wir werden nach der nächsten Season, wenn wir keine Luft haben, um aufzufüllen mit Retro-Podcasts. Denn wenn wir zurück sind, geht auch im Juli dann auch schon wieder natürlich die neue Sommersaison los. Sprich, ich gehe davon aus, ab Ende August, Anfang September oder September rum, je nachdem wie viel im Sommer rauskommt, werden wir hier mit der Frühlingssaison 2001 dann weitermachen. Und das sind dann auch immer noch 5 Ausgaben offen. Also haben wir noch genug zu tun. Die ist nämlich gar nicht mal so leer. Ja, das war der wunderschöne Podcast Nummer 2 zu Frühling 2001. Ich hoffe, es war nicht ganz so chaotisch. Ich glaube, ich habe mir einigermaßen Mühe gegeben. Ich bin jetzt auch wieder einigermaßen ausgenüchtert. Ja, das war der einzige versteinerte Podcast von mir. Das mache ich nicht nochmal.
Ja. Sehr gut. Da hat Gabby sogar was dazu gelernt.
Genau.
Da sind wir doch auch noch froh.
War ja heute auch nur Celebration Time. Ich war ja nur zur Feier des Tages für eine gute politische Entscheidung. Einfach mal einen reingedrückt. Und
sehr gut.
Das war das Ergebnis. Okay, haut rein. Bis nächste Woche. Ciao.
Matsch.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.